Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW30. Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW30 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ja, und ihr wisst, was jetzt kommt. Ich habe natürlich ein paar schöne, ich weiß gar nicht, ob es schöne Themen sind. Also teilweise sind es auch echt ein paar schwierige Themen, glaube ich. Ich glaube, ich bin oder muss heute etwas härter sein, weil es wird einige Marken und Themen treffen. Ansonsten muss ich überlegen, ob da auch so ein paar richtig schöne Themen sind. Also sind auf jeden Fall interessante Themen dabei und ich würde sagen, nicht lang schnacken. Los geht's! Und wir starten mit dem
Aufreger der Woche.
Ja, also da tue ich mich auch schwer, das ehrlich gesagt zu erklären. Also erstmal müssen wir anfangen bei Adidas. Es geht um Adidas. Und Adidas hat irgendwann mal einen sehr, sehr erfolgreichen Schuh rausgebracht, nämlich den SL 72. Und insgesamt muss man sagen, Adidas gerade beim Thema Sneaker erfolgreich, gerade so aufgrund dieser Nostalgiewelle. Also nicht nur Nostalgie im Sinne von, dass das Thema gerade groß ist, sondern dass auch diese Schuhe jetzt wieder einfach so eine Renaissance einfach erfahren. Also von dem Samba und so weiter bis hin zu den Trainer und Coach und alles mögliche. Also da ganz, ganz viele verschiedene Modelle, die wieder en vogue sind und genau das versucht jetzt Adidas auch zu nutzen, vor dem Hintergrund natürlich der Olympischen Spiele. Das heißt, man hat den SL 72, der im Zuge der Olympischen Spiele damals ja zum Klassiker auch wurde, den haben sie jetzt gesagt, nehmen sie neu auf, beziehungsweise legen sie neu auf und das muss natürlich anständig beworben werden. Soweit, so gut, klare Strategie würde ich sagen, alles nachvollziehbar, man holt sich jetzt ein paar Testimonials ran, die das Ganze natürlich auch kommunizieren, bewerben und ich glaube im Zuge solch eines Testimonial-Checks, da gehört schon dazu, mal so die Karteien auf den Tisch zu bringen und mal zu überlegen, wie viele Followerinnen und Follower haben die denn eigentlich, wofür stehen die so, was können die für Vorteile haben, was gibt es denn vielleicht auch für Nachteile, was gibt es denn für Fallstricke und so weiter. Und jetzt muss man noch mal ganz kurz überlegen, vielleicht überlegt ihr auch mal, was verbindet ihr mit München 72? Einige werden schon auf der Welt gewesen sein, einige noch nicht, aber trotzdem hat man wahrscheinlich ein paar Assoziationen im Kopf. Und dann denkt man unweigerlich natürlich auch an den Terroranschlag auf die israelischen Sportlerinnen und Sportler und Betreuerinnen und Betreuer damals eben. Und genau das hätte man vielleicht auch im Kopf haben können bei Adidas, weil als man sich ein Testimonial oder eine Testimonial ausgesucht hat, nämlich Bella Hadid, hätte man merken dürfen müssen eigentlich, wenn man so diese Karteien auf den Tisch bringt, wie gesagt, das gehört zu dem Background-Check mal mindestens dazu, wenn man, wie gesagt, über Vor- und Nachteile spricht, da hätte man drauf kommen müssen, dass Bella Hadid eben bekennende Israel-Kritikerin ist und dann irgendwie diesen Schuh mit ihr zu bewerben als einer der, ja, Gesichter, es waren noch ein paar mehr dabei, aber sie ist eben einer der Gesichter für diese Kampagne und das hätte man einfach bemerken müssen. Und jetzt gab es natürlich vor allen Dingen auch Kritik Adidas gegenüber, weil man hatte sich ja erst vor 2 Jahren, da konnte man jetzt so mehr oder weniger nicht so viel dafür, man hatte erst vor 2 Jahren gerade das Thema Antisemitismus mit Kanye West und den Yeezys natürlich. Damals konnte man sich einigermaßen aus der Affäre stehlen, aber das Problem bleibt natürlich nach wie vor offenkundig und bleibt auch irgendwie so mit Adidas verbunden. Und dann so knapp 1,5, 2 Jahre später wieder sich so einen Fauxpas, will ich es mal jetzt nennen, und ich glaube, da könnte man auch schlimmere Worte für nutzen, dass man sich genau das jetzt leistet, ist also extrem überraschend und ehrlich gesagt fehlt mir da komplett die Legitimation oder eine Erklärung dafür. Ich kann es einfach nicht erklären, wie das eigentlich passieren kann, weil wie gesagt, in diesem Zuge der Background-Checks müsste das eigentlich mal mindestens aufgefallen sein und soweit müsste man eigentlich denken, dass man wie gesagt bei München 72 auch an Israel denkt und dann vielleicht Bella Hadid nicht die beste Testimonial ist. Vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, sie ist jetzt auch nicht die hochspezifischste. Also ich glaube, wenn man sich das Profil anschaut, hätte man auf jemand anders kommen können. Aber es muss irgendwie durchgerutscht sein. Ich glaube nicht an das, was natürlich jetzt wieder viele vermuten, hey, die haben Aufmerksamkeit um jeden Preis irgendwie gesucht. Das kann ich mir ehrlich gesagt bei Adidas auch aktuell nicht vorstellen. Das wäre mir viel, viel zu billig und ich glaube nicht, dass das auch bei Björn Gulden und Co. da durchgeht, zu sagen, hey, wir machen da irgendwie jetzt Sorgen für einen Skandal. Dafür ist auch das Thema Kanye West einfach noch viel zu nah dran und da hat ja auch gerade Björn Gulden viel dafür getan, da einfach, wie gesagt, sauber rauszukommen, hat sich da auch was überlegt, wie man mit den Abverkäufen weiter auch umgeht, spendet ja viele der Gewinne daraus eben dann auch für, ja, Kampagnen und Initiativen, die gerade bei dem Thema Antisemitismus auch helfen sollen. Von daher ist mir da diese Vermutung zu billig und es bleibt wirklich ganz, ganz fragwürdig, wie man eigentlich auf diese Idee gekommen sein kann und wie das eigentlich durchgewunken wurde. Grundsätzlich muss man jetzt weiterhin auch sagen, Adidas hat sich jetzt auch im Zuge der weiteren Kommunikation danach nicht unbedingt mit Ruhm gekleckert, sich entschuldigt, hat auch eine Kommunikation dazu rausgegeben, hat auch bekannt gegeben, man wird irgendwie was ändern, aber es ist bisher noch komplett im Dunkeln, dass man sagt, ja, was wurde denn jetzt eigentlich verändert und was wird wird auch verändert. Das heißt also, da glaube ich, spielt Adidas so ein bisschen auf Zeit, habe ich den Eindruck. Aber man kann jetzt gespannt sein, was oder wie sie dazu kommunizieren werden. Man muss dazu sagen, bisher von den ganz großen Führungskräften gab es bisher noch keine Kommunikation. Das heißt, bisher ist es eine typische Rechts- und PR-Kommunikation. Und das ist immer so, ja, da fehlt dann irgendwann mal so diese letzte Portion Ehrlichkeit, vielleicht auch diese letzte Portion Authentizität, die dabei helfen kann. Hey, wir haben einfach wirklich einen Fehler gemacht. Wir haben es einfach nicht gesehen. Also ich glaube, Ehrlichkeit würde in dem Zuge noch am meisten helfen. Aber das muss jetzt eben von Adidas auch geliefert werden. Dann kommen wir zur
Überraschung der Woche.
Und da muss ich dazu sagen, ich bin ja schon auch Canyon-Fan. Also es geht um Canyon, die Fahrradmarke. Ich finde die Marke ganz, ganz spannend, gerade im Rennradbereich. Allerdings, was mir da schon durchgerutscht ist so ein bisschen, ist, dass Canyon einen ganz, ganz bekannten, ja, ich sag mal, sehr, sehr prominenten und besonderen Sportler als Minderheitseigner hat. Und zwar niemand geringeren als den Rekordspieler der NBA, nämlich LeBron James. Jetzt könnte man im ersten Moment denken, LeBron James, Basketballer und Fahrrad, wie konnte das irgendwie zusammenpassen? So richtig den Link kriege ich ehrlich gesagt auch nicht hin, wobei man dazu sagen muss, LeBron James hat ganz klar gesagt, er ist irgendwie Fahrradfan und er hat damals, also als Kind war es sein klarer Traum, irgendwann mal ein Fahrrad zu besitzen und dabei so ein bisschen mehr Freiheit auch zu bekommen. Das war wohl auch einer der Gründe, neben wahrscheinlich auch finanziellen Interessen, dann auch bei Canyon. Das ist eine Koblenzer Marke wohlgemerkt, das ist jetzt nicht am Nabel der Welt irgendwie gelegen.
Hallo?
Ja, und LeBron James investiert einfach in diese Marke. Und jetzt kam ja knapp 2 Jahre nach seinem Investment vor allen Dingen auch eine weitere Kampagne raus, wo auch noch eine Mountainbikerin dabei war, wo LeBron James eben einfach mal erklärt, warum Canyon und warum eigentlich Fahrradfahren so was Besonderes ist. Und zwar, weil es eben der Weg zum Freedom sei und das einfach eine Möglichkeit wäre, wirklich Freedom sozusagen oder Freiheit in dem Zuge halt auch zu erleben. Und das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Kampagne. Wie gesagt, total unterstützt von LeBron James und vor allen Dingen unterstützt es auch seine Stiftung, nämlich seine I Promise Stiftung. Bei I Promise geht es darum, dass Kinder insbesondere ja sich betätigen können und sich durch ihre Betätigung eben, ja, ich sag mal, Sachen verdienen können, beziehungsweise dadurch eben Zugang zu Sachen bekommen, die sie vielleicht normalerweise nicht so gut bekommen. Das sind zum Beispiel auch Fahrräder. Das heißt also, Canyon betätigt sich auch in diesem Feld jetzt, dass sie sagen, okay, mit der Partnerschaft mit LeBron James geht es uns eben auch darum, diese Stiftung, der Promise-Stiftung von LeBron James auch zu unterstützen. Und das heißt also, hier kommen gleich mehrere Effekte zusammen. Einerseits natürlich die Minderheitsbeteiligung von LeBron James. Auf der einen Seite dann jetzt eben diese neue Bewerbung, also wo er jetzt wirklich so ein bisschen aus dem Schatten auch raustritt und ganz klar macht, ja, er ist eben Minderheitseigner oder Unterstützer von Canyon, aber das dritte Thema jetzt vor allen Dingen auch die Stiftung, die da unterstützt wird. Und so grundsätzlich auf der Metaebene muss ich feststellen, das ist schon spannend, ich muss ja auch irgendwie an Roger Federer und On denken, dass da jetzt auch immer mehr Sportlerinnen und Sportler wirklich an großer Stelle investieren, einsteigen wirklich als Eigentümer dann auch und natürlich diese Marken dann auch unterstützen bei ihrem Ausbau der Bekanntheit, der Begehrlichkeit und so weiter. Und genau das kann man jetzt hier bei LeBron James auch sehen. Und ich denke, das wird jetzt noch mehr auch zunehmen bei weiteren Sportmarken, dass da, wie gesagt, die Sportlerinnen und Sportler selber einsteigen. Und zwar nicht nur als Testimonial, sondern wirklich als bekennender Eigentümer und in dem Zuge dann eben auch sagen, okay, wir pushen die Marke wirklich nach vorne. Und dann kommen wir zu den
Marketing-Themen der Woche.
Und da sind wir beim Bayerischen Rundfunk angekommen, weil die haben 75 Jahre Jubiläum dieses Jahr und haben genau darauf gewartet, das noch kurz vor den Sommerferien auszuspielen, aber natürlich auch die EM abzuwarten. Jetzt kommt eben eine Kampagne, eine Geburtstags- oder Jubiläumskampagne vom BR gerade auch raus, die mal wirklich die unterschiedlichen Mitarbeitenden wirklich ins Zentrum rückt und einfach mal zeigt, ja, was ist denn eigentlich notwendig, damit wir öffentlich-rechtliche Themen, öffentlich-rechtliche Sendungen überhaupt aufnehmen und verbreiten und publizieren können und so weiter. Das heißt, man sieht unterschiedlichste Mitarbeitende, wirklich von dem Techniker bis hin zu den Leuten, die im Hintergrund arbeiten und so weiter, an unterschiedlichsten Orten und unterschiedlichsten Situationen, die wirklich so mal das Licht drauf rücken sollen, hey, öffentlich-rechtliches Fernsehen oder öffentlich-rechtliche Angebote zu schaffen, das ist nichts, was man einfach mal so nebenbei macht. Und das ist eben, wie gesagt, Zentrum der Kampagne. Eine zweite Idee war dann noch so eine Art, ja, Mitmachkampagne, die auch ganz gut lief auf jeden Fall. Da ging es darum, dass die, ja, Bayern oder mal grundsätzlich wahrscheinlich die Bürgerinnen und Bürger von Deutschland, die eben mit dem BR irgendwas zu tun haben, dass die mal einsenden sollten, was sind denn ihre Lieblingswörter, wo das Wort oder die Buchstaben B und R drin sind, zum Beispiel Brezeln oder Leberkäse oder eben BR sozusagen auch oder Bayerischer Rundfunk. Das heißt also, es ging darum, ja, diese Lieblingswörter auch zu küren, wo, wie gesagt, auch einige mitgemacht haben. Was kann ich jetzt dazu sagen? Auf jeden Fall eine gute Idee, eine gute Kampagne jetzt irgendwie nach 75 Jahren. Also da hätte es ja eigentlich aus meiner Sicht mehrere Routen gegeben. Eine eine wäre so ein Beispiel gewesen, dass man so ein bisschen in die Historie schaut, was haben wir denn alles schon gemacht und so weiter. Aber jetzt mal gerade so vor dem Hintergrund der Kritik auch an den öffentlich-rechtlichen Anstalten, die ja nicht so richtig abebben und die ja seit Jahren dann natürlich auch schon grassiert, da jetzt mal zu sagen, hey, wir wollen die Sympathie und wir wollen den Fokus gerade auf die Mitarbeitenden rücken, die eben dafür sorgen, dass es öffentlich-rechtliche Angebote gibt. Das ist eine sehr, sehr schlaue Route, die natürlich für Sympathie sorgt, die einfach auch mal da deutlich macht, ja, was wird denn da eigentlich alles getan dafür? Wo geht denn das Geld eigentlich hin? Und trotzdem ist es eigentlich keine Rechtfertigungskampagne, sondern eine sehr sympathische Jubiläumskampagne, wo man eben sagen kann, an unserem Geburtstag, in unserem Jubiläum, da feiern wir uns nicht irgendwie selbstzentriert selbst, sondern wir feiern die Leute, die wirklich dafür verantwortlich sind, was wir denn hier alles versuchen, auf die Beine zu stellen. Von daher eine absolut nachvollziehbare Route, gut gelungen. Ja, in dem Sinne, alles Gute zum Jubiläum, Bayerischer Rundfunk. Ja, und jetzt kommen wir, ja, ich glaube schon zu einem irgendwie harten Thema, muss man sagen, zumindest wenn man es mal so betrachtet. Es ist eigentlich ein schönes Thema oder ein Thema, mit dem wir alle die ganze Zeit zu tun haben, nämlich es geht um das Thema Telekommunikation. Und zwar geht es um O2 und im weitesten Sinne auch um Congstar. Und jetzt wurde nämlich ganz, ganz medial breit verbreitet und publiziert, dass O2 jetzt kundenfreundlicher werden möchte. Das heißt, man rückt die Kundenorientierung in absoluten Fokus bei der Marke und hat dazu eine neue Kampagne auf die Beine gestellt. Und diese Kampagne läuft, ja, ich sag unter der Kampagnenplattform, warum eigentlich nicht, und wo sich O2 auch selber immer mal wieder fragt, naja, also warum muss man das eigentlich so machen? Und ich finde, das ist eine ziemlich berechtigte Frage. Nur die erste Frage ist, warum muss das eigentlich so weit kommen? Und die zweite Frage ist, warum machen sie es jetzt erst eigentlich, dass man sich diese Frage stellt? Weil, ganz offen gesprochen, ich glaube, wenn es um Kundenorientierung geht und darum geht, ja, dass die Telekommunikationsanbieter nicht dafür bekannt sind, sich insbesondere auch um Bestandskunden zu kümmern oder grundsätzlich um ihre Kunden zu kümmern, ja, dann muss man sich schon, wie gesagt, die Frage stellen, wie es eigentlich so weit kommen konnte. Und da muss man auch feststellen, dass wahrscheinlich die Telekommunikationsanbieter da irgendwo zwischen Inkasso-Unternehmen und Fitnessstudio-Betreibern feststecken, weil was bei Telekommunikationsanbietern bekannt ist, ist, der Neukunde ist immer am meisten wert, der Bestandskunde ist nicht so viel wert und eigentlich geht es eigentlich nur um oberflächliche Kommunikation, darum immer vorne mehr reinzubekommen als hinten zu verlieren. Das heißt also, selbst wenn da ein oder andere mal auf die Idee kommen sollte, zu kündigen, dann kommen vorne vielleicht 2, 3 neue Kunden und so weiter im größeren Maße natürlich wieder rein, sodass dieses Geschäftsmodell eigentlich einfach irgendwie so funktionieren kann. Das heißt, es ist alles auf enormen Vertriebsdruck und wahrscheinlich auch auf die, ja, Faulheit der Kundinnen und Kunden ausgelegt, dieses Erfolgsmodell, das Geschäftsmodell von den Telekommunikationsanbietern, und darauf halt immer mal so ein bisschen Werbung zu machen, dass man bekannt bleibt, dass man seine Netztests irgendwie auch feiert. Ja, das ist kurz gesagt eigentlich das Geschäftsmodell von diesen Anbietern. Und jetzt kommt O2 eben um die Ecke und sagt, nee, wir müssen jetzt damit enden, wir müssen jetzt endlich Kunden orientiert werden. Und dazu haben sie eine Befragung gemacht, haben nämlich mal 2000 Leute befragt, ja, was heißt denn für euch eigentlich Kundenorientierung? Was erwartet ihr euch denn in diesem Bereich? Was erwartet ihr euch auch von Fairness in diesem Bereich? Und dann haben einige auch noch geantwortet und haben unter anderem gesagt, dass es vor allen Dingen um Kostentransparenz geht. Und jetzt kommt ein ganz, ganz spannender Schritt von O2. Die haben nämlich die Kampagne oder die Idee oder das Motto jetzt gelauncht, und zwar den O2 Paystop. Und jetzt muss man sich überlegen, was ist dieser O2 Paystop? Es geht beim O2 Paystop darum, dass O2 rausgefunden hat, naja, du bezahlst ja irgendwie 24 Monate lang auch dein Handy, hast das Handy dann aber länger als 24 Monate, bezahlst dann auch den Vertrag, und es gibt anscheinend die super Geschichte, dass man sein Handy dann irgendwie weiter bezahlt. Das heißt also, aufgrund dieser fehlenden Transparenz ist es so, dass du auch nach 24 Monaten anscheinend weiterhin diese Raten fürs Handy bezahlst und deinen Vertrag auch noch abzahlst. Und jetzt lässt sich O2 runter da drauf auf diese Ebene und sagt, hey, wir retten euch, wir beschützen euch und wir hören damit auf. Und da habe ich schon also kurz gestutzt und war eigentlich kurz davor, wirklich loszulachen, weil ich gedacht habe, sag mal, sich jetzt irgendwie auf so einen Ross zu setzen und zu sagen, da retten wir euch draus, also wir enden damit, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich meine, das ist ein Muss-Faktor, das kann eigentlich gar nicht sein, dass es überhaupt passiert, dass du dann darauf wartest, dass da irgendwann mal der Telekommunikationsanbieter anruft und sagt, hey, du bezahlst dein Handy noch immer noch ab. Das muss doch eigentlich vertraglich fixiert sein. Das kann man doch jetzt nicht als irgendwie besonders kundenorientierte Maßnahme feiern und dann irgendwie sagen, hey, wir werden jetzt die Fairen und wir werden jetzt die super kundenorientierten Telekommunikationsanbieter. Also das auf diese Maßnahme zu beziehen, was ich nachvollziehen kann, so grundsätzlich, wenn man das rausfindet, aber sich dann dafür zu feiern, ne? Also das sagt eigentlich alles über die Lage, die vielleicht sogar Perversion dieser Branche oder auch dieser Anbieter aus, auf welchem Stand, auf welchem Niveau die beim Thema Kundenorientierung gerade eigentlich auch stehen. Und das, was jetzt ganz lustig war, so am Rande, war eigentlich, dass in den letzten 2 Wochen 2 Anbieter sich auf dieses Thema Fairness und Kundenorientierung fokussiert haben, nämlich Congstar auch noch. Bei Congstar muss man dazu sagen, da ist es sogar erstmal ein bisschen glaubwürdiger, weil Congstar stand natürlich so schon die letzten Jahre immer dafür, dass man vor allen Dingen versucht hat, den Kunden immer sehr viel Flexibilität zum Beispiel auch einzuräumen. Und genau die wollen jetzt auch noch weiter darauf setzen, weil durch einige Regulierungen in diesem Markt wurde zum Beispiel auch durchgesetzt, dass Flexibilität jetzt kein Differenzierungsfaktor mehr sein kann, sondern ein Muss-Faktor sein kann. Das ist eben einfach regulierungstechnisch festgelegt, weswegen Congstar sich natürlich markentechnisch auch neu aufstellen muss. Und die sagen jetzt auch, sie werden jetzt zum fairen Anbieter. Und da hat dann auch O2 direkt in einem Interview gesagt, also da einer der Vermarktungsleiter dort, dann gleich gesagt hat, naja, mag sein, dass es bei Congstar um Fairness geht. Bei uns geht es um Kundenorientierung. Wir wollen das ganze Thema groß, groß auch leben. Also wie gesagt, irgendwie die Idee mal grundsätzlich nachvollziehbar, aber wiederum auch nicht zu überraschen, weil das war einer der offenen Flanken in diesem Bereich. Ich habe schon gesagt, das Niveau der Kundenorientierung ganz, ganz niedrig in diesem Bereich, einfach weil es das Geschäftsmodell nicht darauf ausgelegt ist, sich um Kunden zu kümmern. Und jetzt sagen im O2 und Congstar, ja, sie wollen also die 180-Grad-Wende vornehmen und sich da in eine ganz andere Richtung drehen. Ich besonders werde mal O2 und da die Lupe weiternehmen, weil wie gesagt, bei Congstar, da kann ich es nachvollziehen, da ist es irgendwie eine nachvollziehbare Idee. Jetzt etwas blöd, dass jetzt beide gleichzeitig auf dieses Thema trotzdem auch setzen. Da sieht man auch wieder, so das Thema USP ist eigentlich mehr oder weniger tot. Das ist immer schwerer in der heutigen Wirtschaft, in dem heutigen Wettbewerb, so noch wirklich deinen Differenzierungsfaktor zu finden, also der dich wirklich unterscheidet, also wie es im Buche steht beim Thema USP, sondern es geht wahrscheinlich heutzutage vielmehr darum, einfach den längeren Atem zu haben. Und das wird man jetzt sehen, ob O2 das Thema wirklich ernst meint und ob das jetzt nicht nur eine kurze Kampagne für dieses Jahr ist, sondern ob sie das vielleicht die nächsten 3, 4, 5, 20 Jahre vielleicht wirklich ausarbeiten werden und sagen werden, ja, dieses Thema Kundenorientierung ist für uns der absolute Fokus. Ich werde das auf jeden Fall mal beobachten und bin sehr gespannt. Ich kann mich noch nicht ganz entscheiden, ob es einfach nur eine kurzfristige Kampagne ist oder ob es wirklich eine Veränderung der eigenen Marke ist in dem Sinne. Und dann kommen wir noch zum Abschluss zu den
Zahlen der Woche.
Und da können wir schon mal eine erste Abrechnung sozusagen auch der EM vornehmen, weil das hat YouGov auch gemacht, die mal die Marken untersucht haben, die im Zuge der EM jetzt auch kommuniziert und natürlich im Zuge der EM auch vor allen Dingen die Sponsoren waren. Und da muss man grundsätzlich mal festhalten, die mediale Reichweite war auf jeden Fall groß. Jeder zweite Deutsche hat mal grundsätzlich die Europameisterschaft verfolgt und bei den Männern waren es fast 2/3, 64%, bei den Frauen immerhin auch noch 51%. Aber jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, was war mit den Sponsoren? Wie sind die denn aufgefallen? Und da muss man klar feststellen, einer der größten Gewinner war Lidl, weil in der ungestützten Abfrage ist jedem 4. EM-Zuschauer aufgefallen, dass Lidl einer der EM-Sponsoren war. Auf den nächsten Plätzen kam dann Adidas mit 18% und dann schon BYD. Das war ja gerade so eine große Diskussion, dass BYD ja praktisch Volkswagen als Sponsor der EM abgelöst hatte. Und das ging ja nicht ohne, Kritik und Diskussion da über die Bühne, weil man natürlich gesagt hat, das ist ja wie eine Wachablösung, dass jetzt ein chinesischer Elektromobilitäts- oder Elektroautobauer jetzt natürlich Volkswagen, also die deutsche Marke, dann auch ablöst. Und anscheinend erstmal mit großem Erfolg, weil, wie gesagt, das Sponsoring ist aufgefallen. Danach kamen noch die weiteren Plätze Coca-Cola mit 10% und auch AliExpress als auch Hisense haben definitiv profitiert bei der ungestützten Abfrage. Bei der gestützten Abfrage waren es sogar 58%, die Lidl bemerkt haben. Und da war auch so, dass Adidas, Coca-Cola und AliExpress sehr stark aufgefallen sind. Und ganz entscheidend war, dass vor allen Dingen man auch nachweisen konnte, dass Lidl wirklich mit dem Sponsoring bei der EM praktisch die Wahrnehmung nochmal erhöhen konnte. Weil das hat man auch verglichen, dass man vorher gefragt hat, ja, hast du Lidl irgendwie schon mal beim Fußball sozusagen wahrgenommen und wie nimmst du sie jetzt wahr? Und da gab es einfach deutliche Steigungen, dass man das Ganze wirklich wahrgenommen hat. Das heißt also, da konnte man sozusagen nachweisen, dass dieses Sponsoring mal grundsätzlich was gebracht hat. Interessant war vor allen Dingen dann aber auch sozusagen, ja, die Bekanntheitssteigerung, die dann ja gerade für die chinesischen Unternehmen, da waren ja einige dabei, wie gesagt, von BYD bis hin auch zu Hisense als Beispiel oder eben AliExpress, Alipay und so weiter. Und all die konnten auch wirklich ihre Bekanntheit nochmal erhöhen, weil die kamen natürlich von einem ganz anderen Niveau in Europa, auch in Deutschland. Und dort konnte nachgewiesen werden, ja, das hat etwas gebracht. Da konnte zum Beispiel BYD seine Bekanntheit um knapp 5 Prozentpunkte erhöhen. Das heißt, da konnte man sehen, okay, von dem Niveau gestartet, ging es da nach oben. Das war bei Lidl als auch bei der Deutschen Telekom oder auch bei Coca-Cola nicht so ganz der Fall. Das ist aber auch logisch, weil die natürlich schon auf einem viel, viel höheren Niveau waren. Und da sind wir dann eigentlich bei meinem Lieblingsfazit von dem ganzen Thema EM. Ich habe ja viel darüber wir geredet, ja, du musst dir wirklich bewusst werden, an welcher Stelle stehst du als Marke, was erhoffst du dir vielleicht von solch einem Sponsoring, von solch einer Kooperation mit DM auch. Und bei den chinesischen Marken muss man jetzt feststellen, ja, diese Mischung aus dem Stadium oder dem Status der Marke als eher erstmal unbekannt noch in Deutschland und dann diese Plattform, diese hochspezifische Plattform DM, Fußball, diese Emotion zu nutzen, um dann in Europa oder auch in Deutschland Fuß zu fassen, diese Strategie ist erstmal aufgegangen, weil es einfach ja ein nachvollziehbarer Zug war, dass man genau solch eine Plattform natürlich auch nutzt. Aber auch für Lidl muss man feststellen, war es eine gute Möglichkeit, weil auch für nationale Sponsoren geht es natürlich darum, sich in so einem Umfeld zu bewegen und vielleicht auch den Wettbewerb so ein bisschen hinter sich zu lassen. Das muss man natürlich sagen, hat Lidl jetzt offensichtlich auch geschafft. Das heißt, sie waren der Sponsor, der für das Thema Lebensmittel auch stand und Aldi war zum Beispiel praktisch nicht dabei und dementsprechend muss man auch hier sagen, wahrscheinlich die Strategie von Lidl, so die Bekanntheit zu erhalten, sich da auch im Wettbewerb sozusagen durchzusetzen, auch das ist ganz eindeutig gelungen mit diesem Sponsoring, mit dieser Aktivität. Ja, und damit würde ich euch jetzt ins Wochenende entlassen. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis dann. Ciao.